Wir haben heute schon in Gottesdiensten miteinander gefeiert, da war eine Menge Action drin. Ganz viele Kinder, die haben hier ein Krippenspiel aufgeführt, hat mir gut gefallen. Und das ist sozusagen das, was noch stehen geblieben ist von diesem Krippenspiel. Also vielleicht nicht ganz so historisch, aber... Mir war das wichtig, weil es mir genau um diesen Gegenstand jetzt geht. Aber zuerst die Geschichte, die ihr alle im Ohr habt, die wir alle gut kennen, ein Teil aus der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 2. Und ich lese jetzt nicht diese ganzen Verse 1 bis 20, sondern die Verse 8 bis 16. Und es waren Hirten in dieser selben Gegend auf dem Feld und die hielten Nachtwache über ihre Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und der Lichtglanz des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Natürlich, wie sollte man auch nicht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher der Christus ist, der Herr in der Stadt Davids. Und das sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heere und sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und es begab sich, als die Engel von ihnen gen Himmel gefahren waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns auch nach Bethlehem hingehen und diese Sache ansehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Es gibt Dinge, die einem an dieser sehr bekannten Geschichte nicht so sehr auffallen, eben weil man diese Geschichte so gut kennt, weil man die so im Ohr hat. Und mir fiel die Sache mit der Krippe auf. Als die Engel verschwunden waren und die Hirten sich auf dem dunklen Feld vor Bethlehem wiederfinden, machen sie sich auf den Weg. Die warten nicht gar nicht lange, sondern sagen, das wollen wir uns angucken. Das muss man sehen. Und in diesem Text steht, sie kamen eilend. Wenn man sich diese Geschichte einmal versucht vorzustellen, wie sie passiert sein könnte, finde ich, löst oder stößt man auf ein denkerisches Problem, nämlich auf die Frage, wie die Hirten, die sicherlich sich in Bethlehem auskannten, ein Kind in Bethlehem finden konnten. Ich weiß nicht, ob die nachts von Tür zu Tür gegangen sind, es gab ja keine Adresse. Es hätte auch keinen Sinn gegeben, weil es Adressen in antiken Dörfern nicht gab, so wie heute. Stockfeldstraße 26 oder sowas. Es gab auch keinen Google Maps-Punkt, an dem man sich hätte orientieren können. Ich habe mich gefragt, woher haben die Hirten wissen können, wo sie richtig waren? Der Engel gibt diesen Männern einen Punkt mit, an dem sie sich orientieren können. Da steht ein Erkennungszeichen, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Das mit den Windeln war nichts Besonderes, das hatte jedes Neugeborene, aber das mit der Krippe war ganz offensichtlich außergewöhnlich, weil ein Kind normalerweise in eine Krippe nicht gehört und da auch normalerweise nicht zu liegen kommt. Das Kind in einem Futtertrog. So ein Futtertrog war nichts Außergewöhnliches, gibt's und gab es überall da, wo es Tiere gab und damals in Bethlehem sicherlich an jeder Ecke. In unserer Vorstellung, in etwa so, deswegen habe ich die da oben nochmal hingestellt, war die aus Holz gezimmert und das war ein Gebrauchsgegenstand. Nichts Besonderes, was ganz Alltägliches. So ein Ding musste praktisch sein und es musste nicht gut aussehen. Und ich stelle mir vor, dass es auch gar nicht gut aussah. Alt, hin und her geschoben, dreckig geworden, abgegriffen, abgestoßen, jeden Tag gebraucht. Und ich stelle mir vor, dass diese Krippe immer gewackelt hat, weil es gab in Palästina keinen gepflasterten Boden. Und wenn man so eine Krippe gebaut hat, war es ziemlich wurscht, ob alle vier Beine gleich lang waren, weil gewackelt hat die immer. Unvollkommen. Und in diesem Trog, in diesem Futtertrog wird der Messias geboren. Da denken wir uns heute nichts mehr bei, weil wir diese Geschichte so gut kennen. Für Juden damals als erste Nachricht war das eine ziemliche Zumutung. Von dem Messias haben die Juden erwartet, dass er nicht einfach nur kommt, so wie Jesus durch die Gegend läuft und wandert und irgendwann stirbt, eines gewaltsamen Todes stirbt, sondern das ganze Gegenteil haben sie erwartet. Von einem, der kommt, der Macht hat, der Frieden schafft, der Schluss macht mit der römischen Besatzung und der also einer war, der Macht hat. Einer war, der was hermacht. Und sie kriegen einen Messias in einem Futtertrog. Eigentlich hätte man jemand erwartet, der so etwas hätte wie der Kaiser in Rom. Also einer, der Glanz hat, Macht hat, was zu sagen hat, dessen Wort was auslöst. Und der spielt ja auch eine Geschichte in dieser Geschichte. Lukas stellt diese Weihnachtsgeschichte in den großen historischen Zusammenhang des römischen Weltreichs und er macht das sehr präzise. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, so fängt diese Geschichte an. Und das hat damit zu tun, dass biblische Geschichten immer in der Weltgeschichte einen Platz haben. Ganz anders als so Märchen, von denen man sagt, es war einmal und man weiß gar nicht ganz genau, wann und ob überhaupt. In der biblischen Geschichte ist das immer anders. Und so steht das auch in der Luther-Übersetzung am Anfang. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von diesem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu dieser Zeit, jetzt kommt der zweite historische Anker, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Nun ist so eine Predigt am 24. keine Vorlesung in antiker Geschichte. Aber man muss ein paar Dinge wissen, um die Geschichte, die hier erzählt wird von Lukas, verstehen zu können. Auch verstehen zu können, was manche Menschen, die sie damals zum ersten Mal gehört oder gelesen haben, woran die haken geblieben sind. An der Anbindung an Augustus, der eigentlich Gaius Octavius hieß, und der Augustus als Beinamen bekam, der Erhabene. Man nannte ihn den Heiland der Welt und man sprach von seiner Geburt rückwirkend vom Evangelium, von der guten Nachricht. Kurzer Text, der damals nicht aus der Bibel stammt, sondern eine Inschrift zu dieser Zeit, die man mithören muss, weil man dann diese Weihnachtsgeschichte mit anderen Worten wahrnimmt, mit anderen Ohren wahrnimmt. Die Vorsehung, die über allem Leben waltet, hat diesen Mann zum Heil bestimmt. Und es ist nicht von Jesus die Rede. Mit solchen Gaben erfüllt, dass er uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt ist. Und mit dem Geburtstag des Gottes beginnt für die Welt das Evangelium, das sich mit seinem Namen verbindet. Und warum Lukas das wichtig ist und was das für uns zu sagen haben könnte, davon wird zu hören sein, wenn wir als kleine Denkpause eine Strophe miteinander singen. Wir singen aus Feiern und Loben 208, dieses Lied, ich stehe an deiner Krippen hier, sehr bewusst gewählt. Und wir singen jetzt die Strophen 1 und 2. Und wenn ihr aus einem Liederbuch singt, dann könnt ihr es aufgeschlagen lassen, weil wir dieses Lied gleich auch noch weiter singen werden. Feiern und loben 208, ich stehe an deiner Krippen hier. Lukas stellt diese Weihnachtsgeschichte also sehr bewusst in die römische Geschichte. Und dieser Text der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 steht im Kontrast zur großen Geschichte, die von Augustus sprach als dem Heiland der Welt, von dessen Geburt zu reden war als vom Evangelium. Und von diesem Heiland und von diesem Evangelium hier, von dem Kind im Futtertrog, von diesem denkbar stärksten Kontrast zu diesem Kind in der Futterkrippe, zu dem Kaiser in Rom, lebt diese Geschichte. Ich habe mich gefragt, warum Lukas das offensichtlich so wichtig ist, dass er dieses Kennzeichen der Krippe herausstellt. Der Christus findet seinen Platz in einer Krippe, einem Alltagsgegenstand. Eine Futterkrippe war nichts Besonderes. Die gab es überall da, wo es Tiere gab. Das war in Bethlehem an jeder Ecke. In unserer Vorstellung war diese Krippe aus Holz gezimmert. Ein Gebrauchsgegenstand. Die musste praktisch sein und nicht schön. Und ich glaube auch nicht, dass sie sonderlich schön aussah. Rau gezimmert, abgewetzt, oft gebraucht, jeden Tag gebraucht. Und ich glaube, dass die Krippe gewackelt hat, weil der Untergrund nie eben war und es vollkommen egal war, ob sie vier Beine hatte, die gleich lang waren. Weil gewackelt hat sie immer. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, das war ganz normal, in einer Krippe liegend. Das ist das Erkennungszeichen. Mir macht das Mut, zu glauben, dass dieser Christus auch in meinem Leben Platz nehmen möchte. Meinem ganz normalen Alltagsleben, wo manches nicht wirklich schön ist, nicht wirklich glatt ist, rau ist, wo ich mir manchmal blutige Hände hole, wo manches wackelt, gar nicht heilig im Sinne von heiligen Gefühlen, sondern ziemlich profan, sehr bodenständig, ziemlich normal. Und dass der Retter der Welt im Gegensatz zum Herrscher Augustus in einer Krippe Platz findet, macht mir Mut, dass er auch in meinem Leben Platz findet. Dass mein Leben gut genug ist. Dass mein Leben ausreicht. Dass es nichts Besonderes sein muss, nicht immer aufgeräumt, nicht immer heilig, so wie wir uns das vorstellen, sondern dass mein Leben, so wie es ist, ausreicht für ihn. Ich stehe an der Tür und klopfe an, sagt Jesus, viele Kapitel später, ziemlich gegen Ende des Neuen Testaments. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm essen. Das ist so ziemlich das Persönlichste, Intimste, was man im Orient miteinander machen konnte. Das heißt, er wartet darauf, in mein, unser Leben kommen zu können, zu dürfen. Und da muss man nicht vorher aufräumen. Paul Gerhardt, von dem der Text dieses Liedes ist, das wir gerade angefangen haben, sagt das Altdeutsch etwas gusseisern mit diesen Worten. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Das ist der 6. Vers, den singen wir auch noch. Aber jetzt singen wir erst einmal die Strophe 4. Ich stehe an deiner Krippe hier, 208.
Ich glaube an den kleinen Gott. Ich glaube an den kleinen Gott, der nicht durch hohe Pforten Einzug hielt, nicht königsgleich durch weite Tore schritt, sondern durch das schäbige Gatter eines Stalls und zwischen den staubigen Ritzen eines Holzverschlags in unsere Welt schlüpfte. Ich glaube an den Gott im Futtertrog, den ein unverheiratetes, armes Mädchen zwischen Strohballen und Viehgestank fern ihrer Heimat unter Schmerzen zur Welt brachte, blutig und nackt. Ich glaube an den Gott am Rand, der weder in den Kaiserpalästen Roms noch auf den Stufen des stolzen Tempels zu Jerusalem seinen Fuß in unsere Welt setzte, sondern der abseits der Zentren von Glaube und Macht eine ganz neue Spur zog, unscheinbar, übersehbar fast. Ich glaube an den Gott von unten, der immer noch ankommen will, im Morast unseres Alltags, in den finsteren Winkeln unserer Herzen und der sich einnisten will in den leeren Trögen unserer Sehnsucht, zwischen den geknickten Strohhalmen unserer Hoffnungslosigkeit. Ich glaube an den kleinen Gott, der noch immer wehrlos, zerbrechlich und bloß, Jahr für Jahr neugeboren, sich in unsere bergenden Arme legt. Der Text ist von Susanne Ruschmann. Und ich glaube, hierhin gehört jetzt das Amen der Predigt, ne? Wir singen noch.